Ist eigentlich optisch schlecht, dass ich kein Wasser habe?
Willst du eins?
Ich nehme gerne eins.
Heise Bestenlisten. Hör mal, wer da testet.
Ohne, weil sonst rülpst der.
Folge 13, Zocken im Kleinformat. Kurze Werbung.
Anker startet mit einer Cashback-Aktion für Projektoren in den Sommer. Beim Kauf eines Aktionsgeräts bis zum 13. Juli sind bis zu 100 Euro Cashback möglich. Mit dabei ist der Acer H6555 AKI. Mit Full-HD-Auflösung, 5200 ANSI-Lumen integrierten WLAN eignet es sich ideal für Film- und Fußballabende mit Freunden und Familie, auch bei Tageslicht. Teil der Aktion sind auch Modelle mit 4K-Auflösung oder Lasertechnologie. Sie bieten hohe Helligkeit, kräftige Farben und gestochen scharfe Bilder. Viele unterstützen einen Fußballmodus speziell für optimierte Darstellung. Link dazu ist in der Bio.
Werbung schon zu Ende.
Folge 13 von Hör mal, wer da testet. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Lieber Daniel und lieber Jonas, es geht mal wieder um Mini-PCs. Was? Das hatten wir doch schon. Naja, hatten wir.
Es geht jetzt um große Mini-PCs.
Du hältst mal die Bappen, wenn ich meine Anmoderation mache. Wir hatten ja solche Modelle in einer der ersten Folge, also wirklich kleine Office-taugliche PCs, die so einen größeren Desktop-Rechner, wie hier im Hintergrund zu sehen, ersetzen. Aber es formt sich schon jetzt zunehmend eine neue Kategorie und das sind Mini-Gaming-PCs, Gaming-Mini-PCs, also das, was Daniel gerade schon angefasst hat. Ich sag mal, im Formfaktor von einem Aktenordner gibt es natürlich auch noch andere.
Und in der Gewichtsklasse eines Umzugskartons voll mit Büchern.
Ja. Die zum Zocken da sind, deutlich kleiner als so ein Tower, aber angeblich ähnlich oder gleich potent. Darum geht es heute in der aktuellen Folge und ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los. Jonas, hau raus.
Genau, wir sind in der Kategorie der Mini-Gaming-PCs, das hast du sehr schön anmoderiert.
Mini-Gaming-PC oder Gaming-Mini-PC?
Mini-Gaming-PC. Das ist tatsächlich, was die Leute suchen und Unterschied hier zu sowas etwas größer als so eine Handfläche haben wir natürlich deutlich stärkere Hardware, mit der man wirklich aktuelle Spiele auch zocken kann. Also da
vor allem Grafikkarte, oder?
Genau, der größte Unterschied ist richtig, die dedizierte Grafik. Also ich sag mal so, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, was du da vorhin eingesammelt hast. Aber selbst die kleinen Mini-PCs, da gibt es Modelle, also insbesondere die mit AMD Ryzen-Prozessoren. Ab der 7. Generation sind die wirklich mit einer guten integrierten Grafikeinheit ausgestattet und da kannst du in Full HD eigentlich sehr viel schon wirklich auch an aktuellen Spielen spielen. Also wir lassen immer im Hintergrund, läuft es gerade bei uns Cities Skylines 2 drauf laufen. Das ist ein Städtebausimulator, der immer noch sehr ressourcenfressend ist. Mhm. Und auch Counter-Strike 2 zum Beispiel lassen wir auch immer laufen und das läuft dort in der Regel in hohen Einstellungen in Full-HD-Auflösung mit so 60 bis 90 FPS dann schon.
Das ist aber dann noch kein dedizierter Mini-Gaming-PC, sondern ein potenterer Mini-PC mit integrierter Grafik.
Richtig, und das reden wir zu Beginn, als wir das Thema vor knapp 2 Jahren jetzt inzwischen angefangen haben, lagen solche Systeme noch definitiv bei 800 Euro. Inzwischen bekommt man sie auch bei 600 Euro und dann gibt's jetzt eben die Mini-Gaming-PCs und da sind wir dann natürlich in höheren Preisregionen.
Warum? Was? Also
der wesentliche
Hardware.
Der wesentliche Unterschied ist eben tatsächlich die Grafikkarte. Ansonsten sind sie, deswegen auch der Namensunterschied, immer noch zum Gaming-PC, auch mit diesen Mobilprozessoren ausgestattet. Die haben den Vorteil, du kriegst einfach diesen Spagat zwischen, okay, das System soll im Alltag recht sparsam laufen, wenn so viel Leistung nicht gefragt ist. Aber wenn du dann viel Leistung zum Zocken brauchst, dann kann er auch Stoff geben und dann kriegst du da richtig was raus. Und dann eben die Nvidia-Karte zum Beispiel ist hier eine 4070 M drin.
Schmeiß mal kurz rüber das Teil.
Einmal 2 Kilo
mehr. Du kannst ihn gar nicht hochheben.
Genau, das ist jetzt der Asus NUC 14 ROG 970, den haben wir kürzlich getestet, läuft erstaunlich leise und eben kriegt halt hin, im Alltag läuft er dann mit 25 bis 40 Watt, wenn du aber gamen willst, dann gibt der halt mit 190 Watt richtig aus.
Was steckt bei der Grafik drinnen?
Jetzt nochmal für mein Verständnis, wenn wir jetzt hier über nicht diesen, aber über einen Mini-PC mit mehr Leistung sprechen, also in dieser 600-Euro-Klasse Plus, was du gerade gesagt hast, mit Ryzen 7, dann haben wir da ja trotzdem eine integrierte Grafikkarte. Genau. Also sprich, der Grafikchip ist in der CPU eigentlich mit drin, aber halt schon trotzdem relativ leistungsstark.
Richtig.
Wie ist das jetzt bei denen? Das ist eine dedizierte
Grafik. Das ist eine dedizierte, das heißt, du hast einen separierten Chip, der also auf einer eigenen Platine ist und seinen vor allem eigenen schnell angebundenen Speicher hat. Bei klassischen integrierten Grafikeinheiten ist es so, das ist falsch rum oder schief mein drin.
Gott.
Bei den klassischen...
Genauso aus wie vorher.
Psst. Bei den klassischen Mini-PCs hast du eben den Umstand, dass sich diese Grafikeinheit den Arbeitsspeicher da ein bisschen von abknapst. Der ist deutlich langsamer und den musst du sich mit dem System teilen.
Das heißt, das System hat dann weniger und je nachdem, wie viel drin ist.
Genau, deswegen ist das von sehr vielen Abhängigkeiten, ob du DDR4 oder DDR5 RAM hast. Das sind eben diese Standards.
So, jetzt hast du aber gerade gesagt, da bin ich schon wieder hellhörig geworden. Da ist eine extra Platine mit einem eigenen Grafikchip und Grafikspeicher drin. Das ist aber keine normale Grafikkarte, die ich hier rausnehme und in einen anderen Rechner
genau, stecken kann. Genau, die ist quasi auf dem Hauptmainboard mit aufgelötet, aber an einer eigenen Stelle. Und die kannst du nicht rausnehmen.
Also das wie ist bei einem Gaming-Laptop.
Genau, genau so. Im Prinzip ist das... Ein Gaming-Laptop
ohne Display.
Ohne Display, ohne Tastatur, ohne Touchpad.
Und das ohne heißt, Akku.
Das heißt, eben genauso wie bei den Mini-PCs, sparst du dir als Hersteller das und kannst halt für den gleichen Preis entweder mehr Hardware bekommen oder zahlst halt weniger für die gleiche Hardware wie beim Laptop.
Mhm.
Und in dem Fall, das Gehäuse ist ein bisschen breiter. Das heißt, es ist auch von der Kühlleistung einfach ein bisschen besser. Das ist ja immer bei diesem Formfaktor das Schlüsselproblem. Ihr hört es im Hintergrund, ihr beiden zumindest. Ich weiß nicht, ob es unsere Zuhörer oder Zuschauer hören.
Es rauscht ganz schön so.
Und
weil da auf dem Display jetzt gerade die Figur zu sehen ist, das ist doch Counter-Strike.
Das ist Counter-Strike und da drüben läuft Cities Skylines 2 eben.
Den Browser gesehen, ja, unten.
Genau, Doppeldisplay.
Ja,
sehe ich. Beides angeschlossen. Und deswegen, da muss natürlich jetzt viel Wärme abgeführt werden. Gerade verbraucht das System so um 150 bis 200 Watt. So ein Mini-PC, so ein klassischer, ist auf 100 Watt meistens begrenzt, weil die Netzteile einfach nicht mehr können und ist halt einfach klein.
Ja, weißt du, echt schlimm. Ich brauche nur diesen Bildschirm sehen und ich krieg sofort Bock. Ich würde mich jetzt am liebsten davor setzen und erstmal eine Runde los.
Ist schon geil, ne? Und ein weiterer Vorteil natürlich an diesem Formfaktor ist, theoretisch, ja, dieses Viech ist jetzt sehr schwer. Da sind wir bestimmt bei 2 Kilo, wenn ich mich richtig erinnere. 2, 2,5 werden das sein. Aber du kannst sie mitnehmen. Ihr kennt es von früher noch, die klassischen LAN-Partys. So, dann schleppt man da sein Zeug mit. Heutzutage nimmt man einen Mini-Gaming-PC, einen mobilen Monitor mit entsprechender Bildwiederholrate und schwupp kann man überall zocken.
Da gibt's ja diverse Lösungen.
Ich musste noch 19 Zoll Röhrenmonitor durch die Gegend schleppen. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir teilweise mit Schubkarren unsere Tower und den ganzen Scheiß da rein und damit dann in die S-Bahn 2 Stationen und wieder raus. Toll war das.
Das war schon eine spannende Zeit. Mich würde jetzt interessieren.
Du bist zu jung
dafür.
Ich
habe das auch noch gemacht, du. So, ganz kurz. Nein. Wir haben verschiedene Lösungen im Bereich Minigaming-PC. Das ist sowas hier mit einer Mobile-Grafikkarte, glaube ich, sagt man ja.
Genau, das ist eine Mobile.
Wir haben Grafikkarten, die man noch anschließen kann. Da vorne liegt ein Modell.
Geiler.
Und vorwegnehmend, wir haben ja auch noch die Lösung mit Bare Bones, wo dann, was ich jetzt gesehen habe auf der Computex mit einer 5060 Solo und einem kleineren Mainboard, wo man dann tatsächlich, also wie so ein Tower-PC, das aber in einem Formfaktor von einem halben Schuhkarton sich selber zusammenbauen kann.
Ja, also begrenzt. Barebone heißt immer nur, das gibt's auch bei Laptops, Barebone ist der Begriff für ohne RAM, ohne SSD und ohne Windows-Lizenz. Das heißt, ich kann mir meine SSD und so selbst kaufen. Ich kann damit Geld sparen. Das kann günstiger sein. Deswegen machen das viele. Viele haben halt auch nicht Lust drauf, vom Hersteller irgendwelchen vorinstallierten Käse zu bekommen. Deswegen setzen die das System selbst auf. Das ist günstiger. Also da kostet der 300-400 Euro weniger dann in der Variante. Aber du musst eben deinen Speicher und alles selbst kaufen.
Das ist das, was ich meine, was ich gesehen habe da auf der Computex bei diversen Herstellern. Da konntest du wirklich dir, jetzt in dem Beispiel, was ich gesehen habe, eine 5060 Solo, konntest du dir selber in das jeweilige Gehäuse des Herstellers.
Ein normales, wahrscheinlich Micro-ITX-Gehäuse oder so, wo genau, du dann dein Gaming-PC einbaust. Genau.
Das fand ich halt vom
Format. Das sind einfach Kompaktformate.
Aber es ist ein ganz schön harter Scheiß, weil ich habe das vor einiger Zeit mal gemacht, weil ich diesen Formfaktor auch so geil fand. Und mein letzten Gaming-PC, den ich gebaut habe, das ist auch schon wieder Jahre her, Grafikkarte ist eine RX 580 ist da drin. Das sollte, wie lange ist das her? 5 Jahre irgendwie? So
das ist ja noch ein bisschen, ich glaube schon 6-7 Jahre sind es auf jeden Fall.
Und da wollte ich eben Micro-ITX, habe da so ein super geiles Gehäuse, super schön mir gekauft mit Glasfronten und was weiß ich, habe dann da eine Wasserkühlung reingebaut und so weiter. Es ist ein absolutes Volldrama, weil es ist so klein, da ist eigentlich überhaupt kein Platz für irgendwelche Sperenzchen. Du musst dich eigentlich echt drauf konzentrieren und also schon Wasserkühlung ging da nur mit echt gut Fantasie. Und ich habe mir danach geschworen, ich baue auf absehbare Zeit keinen Rechner mehr zusammen, weil es ist halt einfach trotzdem immer ein Schade, weil du halt so viele kleine, es muss alles irgendwie zusammenpassen. Und also letztlich, ich hatte das Problem, ich wollte damals wissen, wollte ich eigentlich eine Story draus machen, ist aber nie dazu gekommen. Wenn ich jetzt auf Schnäppchensuche bin und mir einen Schnäppchen-Mini-PC zusammenkaufe, das Gehäuse, das war ein Ablaufprodukt irgendwie von irgendeinem Händler, was ich für die Hälfte als Einzelstück dann geschossen habe. Die Grafikkarte habe ich von einem ehemaligen Arbeitskollegen von uns ihm abgekauft, der sich dann eine leistungsstärkere kaufen wollte. Und bei den Netzteilen, das war auch super schwer, da was Passendes in dem Formfaktor mit der nötigen Leistung zu kriegen. Da habe ich dann tatsächlich wegen Lieferschwierigkeiten ein Gebrauchtes gekauft. Und was war? Netzteil kaputt, Grafikkarte nicht kaputt, aber immer wenn ich richtig gezockt habe, hat sich der Rechner aufgehängt, Bluescreen, zack, Temperaturprobleme. Find mal den Fehler. Du kannst alles austauschen, du musst eigentlich eine neue Grafikkarte kaufen, cross-testen, dann musst du es immer stundenlang testen. Nie wieder mache ich sowas. Ich kaufe mir das Produkt.
Wir schließen mal kurz.
Sowas. Stopp, letzter Satz. Lieber kaufe ich mir sowas und wenn es nicht funktioniert, schicke ich es einfach zurück.
Punkt. Jetzt darauf legen wir auch gleich nochmal den Fokus.
Kurze Werbung.
Moderne Mini-Gaming-PCs überzeugen durch starke Leistung, ob beim Zocken, Streamen oder im Alltag. Auf schnelle Hardware wird großen Wert gelegt, doch die Sicherheit der Internetverbindung wird dabei häufig vernachlässigt. Wer online spielt oder regelmäßig digitale Dienste nutzt, ist potenziellen Risiken ausgesetzt. In solchen Situationen sichert NordVPN die Verbindung ab und verschlüsselt den Datenverkehr. NordVPN ist für den Einsatz auf mobilen Geräten optimiert und lässt sich mit nur wenigen Klicks aktivieren. Ein Abonnement deckt bis zu 10 Geräte gleichzeitig ab, darunter Smartphones, Tablets und Laptops. Die Serverinfrastruktur umfasst mehr als 7800 Server in 125 Ländern. Dadurch lässt sich der virtuelle Standort beliebig anpassen, zum Beispiel um Inhalte aus dem Ausland zu streamen, die am aktuellen Standort nicht verfügbar sind. Zusätzlich steht ein Dark Web Monitor zur Verfügung. Diese Funktion durchsucht bekannte Seiten im Dark Web nach gestohlenen Zugangsdaten. Sobald ein möglicher Treffer mit einer gespeicherten E-Mail-Adresse gefunden wird, erfolgt eine Benachrichtigung. Sollte man konstant dieselbe IP-Adresse benötigen, etwa für den Zugriff auf geschäftliche Ressourcen oder um lästige Captures zu vermeiden, kann man eine dezidierte IP dazu buchen. NordVPN ist ein verifizierter No-Logs-Dienst, das heißt Informationen über das Online-Verhalten werden nicht gespeichert. Jetzt testen auf nordvpn.com/bestenlist.
Werbung schon zu Ende.
Weil für mich die Frage im Raum steht, das oder eine PS5, aber einen Schritt nochmal vorher. Das ist genau ein Thema und das ist ja auch für uns bei heise.de/bestenlisten immer so ein Problem, weil wir möchten ja Komplettsysteme testen, so wie dieser Mini-PC, wo alles drinnen ist.
Vergleichbarkeit halber.
Damit wir auch sagen können, okay, das ist wirklich eine Empfehlung. Weil sobald man über Komponenten und so weiter redet und so wie Daniel sich das anders zusammenschraubt, können wir keine Empfehlung mehr geben, weil es einfach nicht mehr stimmig ist, nicht mehr passt.
Genau.
Deswegen, auf der Computex war ich entsprechend auch fleißig und ich habe mit den zwei Herstellern, ich mache jetzt keine Name-Droppings, aber ich habe mit den zwei Herstellern gesprochen und sie wären bereit, für uns unsere gewünschte Konfiguration zu basteln und dann auch über den eigenen Online-Shop zu verkaufen. Das heißt, dass wir dann die Vergleichbarkeit haben mit dedizierter Grafikkarte und mit allem drum und dran.
Dass man dann halt ein Custom-System anbietet und das ist so ausgestattet, dass es vergleichbar ist. Ja, weil sonst musst du ja bei Grafikkarten allein, also dann gibt's 50 verschiedene Varianten von der 5070 oder die müsste man dann alle testen, weil dann gibt's hier eine Nuanceunterschied, hier ist die Kühlung besser, da ist es lauter. Genau, da kommst du ja vom Hundertsten ins Tausendste und das ist einfach bei diesen Systemen besser, weil da gibt's 2-3 Ausstattungen und fertig.
Lass uns das einmal kategorisieren. Was haben wir jetzt im Mini-Gaming-PC-Bereich für Optionen? Wir haben ja jetzt über ganz viele gesprochen. Lass uns die einmal nochmal kurz zusammenfassen.
Eigentlich haben wir über ganz viele Alternativen gesprochen. Wir haben diese Option und da hinten stehen noch mehr. Also, aber Mini-Gaming-PCs sind immer größer als normale Mini-PCs, weil sie eine dedizierte Grafikkarte haben und mehr Abwärme abführen müssen.
Genau, und weil größere natürlich auch für die Stromzufuhr mehr, da muss mehr Saft durch. Das heißt, das Ding braucht auch nochmal mehr Platz, um die Wärme abzuführen, aber auch für die ganze Technik, die da rein muss.
Und die kaufe ich so, wie sie sind, die aus dem Karton so, heraus.
Genau.
Kann wahrscheinlich wenig rumbasteln, vielleicht mal eine SSD.
Genau, da würde ich noch gerne drauf eingehen. Ja. Und ganz kurz noch einen Exkurs zu den eGPUs, nur im ganz kleinen.
Wir haben ja noch Zeit. Ich würde es nur gerne einmal sortieren, was es gibt.
Das Problem, was ich schon festgestellt habe, wir haben jetzt von denen 4 Stück inzwischen getestet, unter anderem eben dieses Gerät hier, das Asus-Modell oder die von Minis Forum oder von Nipogi.
Der ist übrigens echt hot, weil der auch noch geil aussieht.
Der von Ace Magic, ja, genau. Ja.
Das stimmt.
Die Problematik bei all diesen Systemen ist, dadurch, dass die Hardware dann doch schon relativ komplex ist, ist die Reparierbarkeit nicht immer die beste. Also es ist ja bei den klassischen Mini-PCs ein Bewertungskriterium, wie gut lässt sich das Gehäuse öffnen, wie gut erreiche ich RAM, SSD, weil das sind einfach auch Verschleißkomponenten. SSD muss ich auch mal austauschen irgendwann nach ein paar Jahren, wenn die einfach x Stunden gelaufen ist und kaputt ist.
Aber das ist ja genau. Jetzt, um zu meinem PlayStation 5-Thema zu kommen, das ist ja bei einer PS5 nicht viel anders, ist ja auch ein Komplettsystem oder bei einer Xbox, ist ja egal.
Du hast
Kann ich das vergleichen? Kann man sagen, das ist besser als eine PS5 oder das?
Es hat beides seine Vorteile. Die PS5 ist halt das Komplettsystem nochmal kompletter. Das heißt, da kriegst du halt alles aus einer Hand. Du zahlst aber auch für die Spiele dann im Zweifel mehr. Weil bei Windows hast du dann einfach eine größere Auswahl an verschiedenen Spieleanbietern.
Raumkopien.
Das haben wir jetzt nicht gehört. Mhm. Verschiedene Stores und so weiter, wo es dann mehr Angebote gibt. Das hast du bei der PlayStation nicht, weil da steht Sony dahinter und Sony sagt, was der Preis ist.
Ja.
Und genau, deswegen es hat beides seine Vor- und Nachteile und es gibt beides, weil es verschiedene Zielgruppen hat und Leute einfach verschiedene Wünsche haben an so ein System. Und
es ist halt offener. Ich kann da
Steam,
Epic Games, was auch immer, mit den verschiedenen Bibliotheken durchforsten.
Du könntest auch, wenn du jetzt so ein Vollnerd bist, dann klatschst du dir das SteamOS drauf, irgendein Linux und so. Auch das geht ja inzwischen tatsächlich sehr gut, Linux-Gaming. Du hast ja das Steam Deck zum Beispiel.
Ja, wobei das Steam Deck ist für mich kein Linux-Gaming, sondern das ist für mich eigentlich eher die PS5, weil das nämlich aus dem Karton
so weit
und das
sind
funktioniert
nämlich,
einfach.
So weit sind wir nämlich bei Linux inzwischen.
Also es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt einen Ubuntu-Stick nehme und darauf installiere und dann wieder Treiber und hier und dies, das, Ananas.
Richtig,
oder ob ich ein Steam Deck kaufe und den Karton aufmache und
um
den Knopf drücke und es macht tüdüm und es ist da und ich zock los.
Das ist richtig. Genau, vom Benutzererlebnis. Aber ich meine von der Möglichkeit.
Die Technik dahinter, da hast du natürlich vollkommen recht. Letztlich ist dahinter das Gleiche, aber das Steam Deck hat halt dieses Linux-System nochmal dann so bis zur Perfektion getrieben, dass ich das Gefühl habe, ich hätte keinen Computer in der Hand, sondern eine Konsole.
Mm-hmm. Genau, und dann vielleicht noch ganz kurz die eGPUs.
Darfst du sofort eGPUs? Drop mal einen Preispunkt. Asus, Ace Magic, Minis Forum,
genau, also,
und wie sie nicht alle
ich sagte
heißen.
Ja schon, wir sind dann ab 1000 Euro tendenziell eher bei diesem Gerät hier, je nach Ausstattung. Also den gibt es mit einem Intel Core Ultra 7 oder mit einem Intel Core Ultra 9. sagen wir mal, irgendwie nochmal 10-15% Leistungsunterschied zwischen 1440 und 1640, je nach Ausstattung. Und dann eben noch die Wahl, nämlich ein Barebone oder voll ausgestattet.
Also letztlich kostet das so viel wie ein richtiger Gaming-PC.
Nee. Na ja, es kommt natürlich auf die Hardware drauf an, die du reinklatscht.
Bist du doch alleine schon hier beim Motel Tower da hinten, da zahlst du doch schon für die Grafikkarte. Was ist da jetzt eine
5090?
Entschuldige, du kannst doch die Grafikkarte nicht mit der
Nein, natürlich, du kannst es nicht vergleichen, aber du kannst auch nicht sagen, das kostet so
wenn du die Leistung, wenn du die Leistung von diesem Ding in sowas einbaust, dann bist du damit günstiger
unterwegs. Genau,
oder zumindest nicht teurer.
Oder zumindest recht nah dran. Der Unterschied ist nicht mehr so gewaltig wie zwischen Mini-PC und sowas. Aber du hast natürlich da die Schrauberei, du hast die Frickelei mit den mini kleinen Schrauben hier reinstecken, da könnte was kaputt gehen.
Nachher legt irgendeiner die Kabel nicht schön.
Dann schleift irgendwas. Und das habe ich da einfach nicht. Dann nehme ich das aus dem Karton raus, richte Windows ein und fertig ist es.
Sehr schön.
Genau, dann und lass eGPU.
Uns doch eGPUs, da habe ich noch einen Punkt. Es ist ja bald
auch eigentlich noch. Ist eGPU ein eigenes Thema, also egal.
Aber lass es mal anschneiden und auch mit der Frage erweitert. Es ist ja bald Gamescom, da hüpfen wir ja auch wieder rum. Dazu hat auch noch unser Sponsor später etwas zu sagen. Aber worauf sollte ich zur Gamescom dieses Jahr achten? Sind das Minigaming-PCs, sind das eGPUs? Gibt es einen Trend, in dem wir gehen können?
Also es gibt immer mehr Mini-Gaming-PCs tatsächlich. Das ist einfach ein Bereich. Asus hat jetzt, glaube ich, zwei neue Modelle vorgestellt in unterschiedlichen Kategorien nochmal. Aber auch die eGPUs nehmen mehr und mehr zu. Gerade bei den Mini-PCs, mein Exkurs, sehen wir immer mehr, dass die Hersteller den Oculink, Optical Copper Link Anschluss einbauen, der extra für die Datenübertragung, für die schnelle Datenübertragung bei eGPUs da ist, weil da brauchst du Bandbreite, Durchsatz, damit das einfach schnell genug beim Rechner ist.
Halt mal den Anschluss in die Kamera und dann lass uns mal ein Setup überlegen. Wir stellen uns jetzt mal vor, das ist hier ein potenterer Mini-PC mit Ryzen 7 mit 32 GB RAM.
Genau.
Um die 250, 300 Euro wahrscheinlich kriege ich den. Und dann kaufe ich mir sowas. Konfiguriere mal für alle hier ein Setup.
Also,
wie stelle ich mir das vor?
Die Mini-PCs, die den Oculink haben oder einen Schritt mal zurück. Wir brauchen entweder Oculink oder wir brauchen einen USB-C/Thunderbolt-Anschluss mit entsprechend viel Datendurchsatz. Damit das schnell genug ist, damit es gehen kann. Weil du kannst das jetzt nicht an jeden x-beliebigen Anschluss anstecken. Das muss ja in nahezu Echtzeit passieren, die Berechnung von dieser Karte und dann wieder zurück an den PC, damit es dann auf dem Bild angezeigt wird. So, und da sind wir dann eher schon bei dem PC allein mal bei 500 und so eine eGPU kostet dann ab so 250 Euro, je nachdem was für eine ich möchte.
Aber ohne Grafikkarte?
Nee, mit Grafikkarte. Je nachdem, welche da drin sein soll. Also sage ich mal,
eine Intel Iris Pro.
Was
kriegst du denn für 250 Euro?
Da ist jetzt eine Radeon drin, eine mobile. Auch so eine Mobilvariante von der dedizierten.
Ah, okay.
Genau,
okay.
Sowas ist
aber
da drin.
Aber dann sind wir preislich schon mal wieder ein Ticken günstiger, ne? 500 Euro, 200, oder ab 250 Euro.
Es ist dann nicht die gleiche Leistung, die hier drin steckt. Das ist langsamer ein bisschen, ein gutes Stück.
Ja.
Gerade vom Prozessor dann auch. Aber das wäre jetzt mal der Einstieg in dieses Thema. Und wenn ich dann mehr Grafikpower haben möchte, dann geht das natürlich hoch.
Wobei, ganz ehrlich, aus meiner Sicht kauft man eine eGPU auch nicht zusammen mit einem neuen Computer, weil man sich 8,50 Euro sparen
sondern
will.
Sondern weil man im Bestand was hat.
Sondern weil man schon einen Computer hat und jetzt irgendwie, keine Ahnung, doch noch 20, 30 mehr FPS haben will bei Fortnite oder was auch immer oder irgendein neues Spiel spielen will, was halt auf der alten Möhre nicht mehr läuft.
Genau.
Und statt, dass du dann eben den ganzen Rechner austauscht oder
bei mir Anwendungsfall war immer Laptop. Ich will keine oder wollte lange Zeit keinen PC dastehen haben, sondern ich wollte auf meinem Laptop zocken. Laptop-Grafikkarten haben halt nun mal nicht die Leistung wie Desktop-Grafikkarten. Und für mich war es damals ein super schöner Weg, eine externe Grafikkarte über USB-C beziehungsweise Thunderbolt-Stecker ist USB-C, aber dahinter ist ja dann was anderes, anschließen zu können, Bildschirm hinzustellen und dann eben Counter-Strike in 4K auf meinem Notebook spielen zu können, nur dass das Notebook halt nicht die Grafikberechnung macht.
Ja.
Das ist geil.
Und vor allem, der Vorteil ist natürlich, du musst da nicht so einen dicken, fetten Laptop, sondern kannst auch so ein MacBook nehmen und dann...
Ja, Moment mal, das also MacBook ist
nee,
ja
nee, jetzt... Nee, aber von der...
vom Formfaktor.
Also tatsächlich, MacBook ist jetzt ein Riesenthema, weil ARM-Architektur.
Genau.
Und das killt dir natürlich gerade beim Thema Gaming jetzt erstmal alles, was wir aus der Vergangenheit erkannt. Das heißt, mal eben Windows installieren, eGPU anschließen kannst du und... Also geht bis dahin wahrscheinlich sogar noch, aber dann noch Steam starten und Spiele spielen, das kannst du dann löten.
Genau, aber vom Formfaktor her, dann braucht man einfach nicht so einen dicken, fetten Laptop, der genau, 2 Kilo wiegt, sondern es reicht ein dünnerer und dann stecke ich da die eGPU dann dran an, wenn ich zocken will. So, und das, was du meintest, das Günstige, das sind dann eGPU-Docking-Stationen. Die habe die stecke ich dann an Strom an und stecke da meine richtige Grafikkarte, die ich schon habe im besten Fall, in den PCI Express Slot und dann steht die da halt rum und ich kann die so verwenden.
Wir können einmal festhalten, weil wir sind fast am Ende der Folge. Wie gesagt, kürzer, knackiger und dafür fokussierter jetzt.
Ohne Stoppuhr.
Hat geklappt.
Hat er super geklappt.
Trotz ohne Stoppuhr.
Wir haben...
Hat das wieder vergessen?
Nee, aber ich habe es mir gemerkt. Wir haben noch keine Bestenliste zu Mini-Gaming-PCs, aber mit Tendenz zur Gamescom diesen Jahres könnte es klappen.
Wir haben ja 4 Produkte getestet. Ab 5 macht so
machen
eine
wir den
Top 5 Sinn.
Das ist ja euer Redaktionsgedöns. Da könnt ihr ja machen, was ihr wollt. So, für wen ist was? Das ist für mich jetzt eigentlich die entscheidende Frage. Wann fetter Tower? Wann kompakt Konsolenformfaktor? Wann eGPU?
Das kommt auf deine persönliche Situation natürlich drauf an. Und ob du jetzt genug hast vom Tower selbst zusammenbasteln und Teile raussuchen und Angebote abwarten. Oder ob du sagst, ich will jetzt zocken und ich möchte es einfach nur aus dem Karton nehmen, da ist der Komfortfaktor größer und natürlich auch eben, wenn was damit ist, dann schicke ich dieses ganze Ding ein und es wird sich drum gekümmert, wohingegen ich dann da wieder auseinandernehmen darf und gucken darf, was jetzt überhaupt kaputt ist.
Ist es jetzt RAM oder ist es die Grafikkarte und ganz ehrlich, das mache ich nie wieder.
Oder habe ich mir komplett das System durchgeschossen?
Ja.
Aber man muss natürlich auch dazu sagen, es kommt auch insgesamt auf den Anspruch drauf an, weil du hast ja gerade hier schon da auf unsere Raytracing-Grafikkarte da im Hintergrund geachtet. Wenn du wirklich in die oberste Kategorie gehen willst, da kommst du mit dieser Klasse gar nicht hin.
Genau.
Das aber ist es richtig. Wäre, ich sag mal, ein preislich halbwegs vernünftiges, sorglos Paket, wie eine PlayStation, wie eine Xbox, wo ich die jetzt aktuellen Titel, ob es jetzt Assassin's Creed oder was auch immer ist,
es mehr oder weniger
auf
gut.
Also Full HD, ja, 4K wird's dann grenzwertig, aber also wenn ich jetzt so diese Standardspiele spielen will und möglichst wenig Stress und möglichst wenig Auseinandersetzung haben will und dann vielleicht auch noch nicht so einen riesen Kasten da rumstehen haben möchte, also für mich und meinen Gaming-Anspruch, der so, ich hier da zwischendurch mal Counter-Strike oder so, habe ich voll Bock drauf. Da ist es sowas natürlich perfekt, weil braucht wenig Platz, hat viel Leistung, also für diese Größe viel Leistung, ist noch bezahlbar und ich glaube, also ich finde es total cool.
Genau. Und es bietet natürlich trotzdem eine gewisse Aufrüstbarkeit. Also der Asus Minigaming-PC, der hätte jetzt noch 2 weitere SSD-Slots und du kannst natürlich auch den RAM trotzdem austauschen. Das ist im Vergleich zu den Gaming-Laptops auch nochmal ein Unterschied. Ja. Da ist häufig der RAM verlötet, also da gibt es wenig Aufrüstpotenzial.
Aber das ist eine geile Info. Danke, dass du das gesagt hast, weil dann ist ja da noch ein bisschen Spielraum und Platz.
Du, genau. Und in 3 Jahren kannst du immer noch eine eGPU anstecken und deine Raytracing-Karte
dann. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wir sind nämlich in Richtung Schlussworte. Wollt ihr noch was zu dem Thema loswerden? Kann man eine eGPU daran anstecken?
Der müsste
Thunderbolt-Anschluss
haben. Moment, da wird, also ich weiß, da könnte es aber schon wieder interessant werden. Wie gesagt, meine Erfahrung ist ja schon wieder ein paar Jahre alt, aber ich hatte damals ein MacBook mit Intel-Prozessor, logischerweise mit Intel-Grafik für die 2D-Anwendung. Der hatte damals eine dedizierte Grafikkarte on board für die 3D-Anwendung. Und wenn ich dann eine eGPU angesteckt habe, dann kam die dritte Grafikkarte dazu. Und da gibt es ein Betriebssystem von einer Firma namens Microsoft aus Redmond. Und das mag überhaupt nicht so gerne drei Grafikkarten in einem Computer haben. Und das, da wird es dann auch ganz schnell wieder ganz, ganz zickig.
Okay.
Also
muss
in der
man
Theorie,
dann im Zweifel frickeln mit der Software und die versuchen zu deaktivieren,
genau,
wenn es Probleme macht.
Im BIOS dann eine von den Grafikkarten hardwaremäßig abschalten, dass die für den Rechner nicht da ist, dann geht's. Aber da fängt halt wieder das Gefummel an. Und wenn du das nicht willst, naja.
Gut, das war ein guter erster Überblick. Ich bin sehr gespannt auf die Bestenliste. Auch für euch als Zuschauer und Zuhörer vielleicht ein neues Thema. Das heißt, wenn ihr da Fragen habt, Anregungen, was auch immer, schreibt uns gerne in die Kommentare. Und dann sage ich herzlichen Dank an alle. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Ade.
Ciao.
Ich muss weg.
Das war der Audio- und Videopodcast Hör mal, wer da testet von Heise Bestenwissen.